unter Kapitel 4 zur Kapitel 3 zur vierten Frage. Peter, liest du mal die Frage.
Inwiefern sollte Hesekiels Verhalten höchst eigenartig sein?
Also die Frage bezieht sich hier auf den letzten Abschnitt, den wir gerade noch gelesen haben, 3 Vers 22 bis 27. Also die, die da Vorarbeit geleistet haben, können uns vielleicht weiterhelfen. Hat jemand etwas gefunden?
Ja, die Geschichte mit dem Stummwerden, weil die Zunge angeklebt ist und sich selber fesseln, ist ja eine sehr merkwürdige Geschichte für einen Propheten.
Ja, ganz genau. Also, wie ist das wohl genau gemeint gewesen? Was ist da geschehen mit seiner Zunge, mit seinem Sprechen?
Heute würde man sagen, eine temporäre Sprachlähmung.
Ja, ja, gut. Aber jetzt, wie hat sich das geäußert? Wie haben die Leute das damals erlebt? Wann hat er gesprochen, wann hat er nicht gesprochen?
Nur wenn Gott ihm befohlen hat, was zu sagen.
Ja, ja. Also er konnte nur göttliche Botschaften sprechen, sonst war der Mann stumm. Und das ist schon eigenartig. War das im ganzen Leben von Hesekiel so?
Nein.
Wie lang dann?
Während der Belagerungszeit, die er da ausführen muss.
Nein, es ist sogar länger. Es wird später darauf zurück... Wie?
Oder bis Jerusalem gefallen ist.
Ja, aber Jerusalem ist gefallen wann? Im Jahr... Das ist so ein Eckdatum, das kann man sich ruhig merken. Also das war im Jahr 586, der Fall Jerusalems. Und hier sind wir also Jahre davor. Hesekiel wurde schon in den 90er Jahren zum Propheten berufen. Und in Kapitel 24, also viel, viel später, wenn man Hesekiel so zum ersten Mal durchliest, kommt plötzlich das Thema mit dem Stummsein wieder zur Sprache. Hesekiel 24, kann jemand mal lesen, Verse 25 bis 27.
Und du, Menschensohn, siehe an dem Tage, da ich von ihnen wegnehmen werde ihre Stärke, die Freude ihrer Pracht, die Lust ihrer Augen und die Sehnsucht ihrer Seelen, ihre Söhne und ihre Töchter. An jenem Tage wird ein Entronnener zu dir kommen, um es deine Ohren vernehmen zu lassen. An jenem Tage wird dein Mund aufgetan werden gegen den Entronnenen und du wirst reden und nicht mehr verstummen. Und so sollst du ihnen zu einem Wahrzeichen sein, und sie werden wissen, dass ich Jehova bin.
Ja, also zur Zeit, wo der Tempel in Jerusalem, die Lust ihrer Augen, die Freude ihrer Pracht, das ist in Bezug auf den Tempel Salomos, wenn Jerusalem mit dem Tempel fällt, dann von da an soll Hesekiel plötzlich wieder frei sprechen können. Das war also 586, aber der Prophet wurde berufen schon 593. Dieses eigenartige Verhalten, das war also während Jahren. Und dann noch eine Stelle, 33, Vers 21. Und 22. Diese Stellen muss man so zusammen haben, dann hat man das geklärt. Wer liest?
Und es geschah im 12. Jahr unserer Wegführung, im 10. Monat, am 5. des Monats, Da kam ein Entkommener aus Jerusalem zu mir und sagte, die Stadt ist geschlagen. Und die Hand des Herrn war am Abend über mich gekommen vor der Ankunft des Entkommenen und er hatte meinen Mund geöffnet auf den Augenblick hin, als jener am Morgen zu mir hereinkam. So wurde mein Mund wieder geöffnet und ich war nicht mehr stumm.
Ja, also von da an mit dem Bericht vom Fall Jerusalems wird Ezekiel von seiner Stummheit befreit.
Also 13 Jahre mit anderen Worten.
Nein, also von 93 bis 93.
Ich habe 99 verstanden.
93 bis 86. Ja.
7 Jahre.
Gut. Und wir finden in diesem Abschnitt wieder eine Wiederholung. Ezekiel sah wiederum die Herrlichkeit des Herrn. Also und zwar die gleiche Erscheinung wie in Kapitel 1. Also die Schechina, die Wolke der Herrlichkeit Gottes. Und darunter diese Cherubim-Engel mit Rädern, die den Thron Gottes tragen und auf dem Thron einer, der aussieht wie ein Mensch. Diese Erscheinung sieht er nochmals. Seine Reaktion ist genau dieselbe wie am Schluss von Kapitel 1. Hier, 3,23 am Schluss, und ich fiel auf mein Angesicht nieder. Und genau das Gleiche, wie wir das gesehen haben in Kapitel 2, geschieht hier im nächsten Vers. Und der Geist kam in mich und stellte mich auf meine Füße. Also Ezekiel sieht die Herrlichkeit, die Größe Gottes und er betet an, fällt auf sein Angesicht vor Gott nieder. Das ist eines, der Mensch muss sich immer wieder neu bewusst werden, wie herrlich Gott ist und wie klein er ist. Das ist das Niederfallen vor Gott. Aber der Geist stellt ihn dann wieder auf die Füße. So bekommt er wieder den aufrechten Gang, kann man sagen. Also der Gott will einerseits das Bewusstsein in uns wecken von unserer Kleinheit vor der Größe Gottes, aber andererseits auch das Bewusstsein der Würde des Menschen, der Gott dienen darf. Und darum wird er auf die Füße gestellt. Also wir haben beides. Einerseits den Dienst der Anbetung Gott gegenüber, der Mensch fällt nieder, und andererseits der Dienst gegenüber den Menschen. Ezekiel wird auf die Füße gestellt, damit er gehen kann und die Botschaft Gottes weitergibt. Und da steht er auf. Also einerseits das Bewusstsein unserer Kleinheit vor Gott, aber auch ein Bewusstsein der Würde, die wir haben durch den Glauben. Ezekiel wird genauso angesprochen, wie wir das auch gesehen haben, nachdem er auf die Füße gestellt war in Kapitel 2. Auch hier wieder Vers 25, und du Menschensohn. Weiß noch jemand, was wir damals gesagt haben in Verbindung mit dem Titel Menschensohn, der ja so typisch ist für das Buch Ezekiel?
Weil man es auch in der Mehrzahl sehen kann, die Menschen. Deshalb ist er auch ein Menschensohn. Im Gegensatz zu Christus, wo es in der Einzahl steht.
Sohn des Menschen und ja. Sohn der Menschen. Ja, das haben wir unterschieden. Also der Ausdruck Sohn des Menschen. Der Menschensohn ist ein Titel des Messias, der zu verstehen ist als Sohn des Menschen. Er ist der Sohn der Jungfrau Maria. Im Gegensatz dazu werden die Menschen genannt Söhne der Menschen, Epheser 3 zum Beispiel, weil wir einen Vater und eine Mutter haben, menschlich. Aber was bedeutet der Ausdruck Menschensohn an sich?
Mensch.
Ja, ja. Also in den semitischen Sprachen ist der Ausdruck Sohn wird in vielen Verbindungen benutzt und bedeutet eine bestimmte Kategorie. Also ein Menschensohn, das ist ein Wesen, das in die Kategorie der Menschen gehört. Also schlicht Mensch. Und dieser Ausdruck kommt in Ezekiel 97 Mal vor. Und in der ganzen Bibel 107 Mal. Also das zeigt uns, wie typisch dieses Wort ist für Ezekiel. Habt ihr mir das notiert hier? Nein, 93 Mal in Ezekiel, ich habe gesagt 97, 93 Mal in Ezekiel, 107 Mal im Alten Testament. Das ist also das typische Wort für Ezekiel. Und wir lernen, was ist ein wahrer Mensch? Wahre Menschen sind wir dann, wenn wir von Gottes Herrlichkeit überwältigt sind und uns in Anbetung vor ihm beugen. Und andererseits, wenn wir durch die Kraft des Heiligen Geistes die Würde bekommen, um Gottes Botschaft anderen weiterzugeben. Also es ist ganz parallel wie Kapitel 1, 2, kommt das hier wieder vor. Einerseits fallen und aufstehen. Ist dazu noch irgendeine Frage oder eine Ergänzung zu diesem Abschnitt?
Heißt der Menschensohn nicht auch, ist das nicht der Messias-Titel?
Eben. Der gleiche Titel wird auch für den verheißenen Erlöser verwendet.
Weil doch der Herr Jesus in Matthäus 16, was sagen die Menschen, dass ich der Sohn des Menschen bin?
Ja, genau. Das nimmt ja Bezug auf Daniel 7 zum Beispiel, Psalm 8 und noch ein paar wenige andere Stellen, wo der Messias Sohn des Menschen genannt wird.
Ja, und das verstehe ich nicht, Roger. Dann würde er gefragt haben, was sagen die Menschen, dass ich der Messias bin. Wenn er sagt, er sei der Messias, dann haben ja die Menschen keine Wahl mehr, dann ist er der Messias. Oder verstehe ich das falsch?
Ah, nein, er nennt sich einfach sehr oft, der Jesus in den Evangelien, Menschensohn. Das ist seine Selbstbezeichnung. Aber es ist ein Titel des Messias und er will wissen, was denken Sie so über mich? Oder? Das ist die Frage. Aber was man vielleicht noch sagen kann zu dem Titel Menschensohn als Titel für den Herrn Jesus, ist eigentlich für uns ein Ehrentitel, dass er, der Sohn Gottes, der an dem Menschengeschlecht teilnehmen wollte. Eben, dass er zur Menschheit hinzugehören wollte, dass er das Wunder der Menschwerdung Gottes. Das wird eigentlich auch dadurch betont, dass er diesen Titel Menschensohn trägt. Dass Gott ein wirklicher Mensch geworden ist. Noch etwas?
Ich habe mal gehört, dass da ein Unterschied drin sein soll in Menschensohn und Sohn des Menschen. Dass da eine Differenzierung drin wäre.
Es ist so, auf Hebräisch stehen eigentlich zwei Wörter. Also es gibt ja nicht ein Wort Menschensohn, sondern Ben Adam heißt Sohn des Menschen. Kann aber auch übersetzt werden mit Sohn der Menschen, weil Adam ist ein Kollektivausdruck. Er hat keine Mehrzahlform für dieses spezielle Wort auf Hebräisch. Also Ben Adam kann bedeuten Sohn des Menschen oder Sohn der Menschen. Und tatsächlich im Neuen Testament, die Sprache ist griechisch, da finden wir als Bezeichnung für die Menschen, Epheser 3, die Söhne der Menschen. Und das passt auf uns, weil jeder von uns stammt von zwei Menschen ab, von einem Menschenpaar. Aber wenn es bezogen wird auf den Herrn Jesus Christus, dann steht im Neuen Testament immer Sohn des Menschen, in der Einzahl. Weil er nur von einem Menschen abstammte, von Maria. Und insofern wird das im Neuen Testament geklärt, was alttestamentlich noch zweideutig ist. Denn Ben-Adam für sich ist nicht ganz klar, heißt es das Sohn des Menschen oder Sohn der Menschen?
Und Menschensohn heißt ja eigentlich beides. Ne? Oder also Sohn des Menschen und Sohn der Menschen kann man ja sagen Menschensohn, oder nicht?
Ja, genau, das ist eine deutsche Wendung. Wir können eben Wörter zusammensetzen. Das ist auf Hebräisch sehr unüblich. Und darum können wir das schöne Wort Menschensohn.
Ja, aber es wird bilden. Ungenauer dadurch. Ne?
Wird dadurch ungenauer, ja. Ja.
Und an welcher Stelle steht jetzt zum Beispiel Ben Enosh?
Bar Enosh, ja. In Daniel 7, 13. Das ist Aramäisch, ja. Das ist Daniel 7, 13, ja. Weil Daniel 2 bis 7 ist im Grundtext aramäisch geschrieben.
Und es heißt das Gleiche?
Das heißt nun eben ganz eindeutig Sohn eines Menschen.
Ja. Ich habe hier in meinen Fußnoten zu Menschensohn einen Verweis auf Psalm 4, Vers 3. Da steht aber witzigerweise Herrensöhne. Zumindest in meiner Übersetzung.
Welche Stelle?
Also es wird hier zitiert, Menschensohn, Psalm 4, Vers 3. Und da heißt es aber hier bei mir, ihr Herrensöhne.
Ja, das ist ein anderer Ausdruck.
Wie kommt es, dass das in der Fußnote da verwandt wird? Das verwunderte mich eben gerade. Weil Sie sagten eben, Psalm 6 käme es vor.
Psalm 8.
Ach so, ich habe halt Psalm 6 gesucht.
Ja.
Und
Sie sagen Psalm 4.
Psalm 4, 3 steht
ja, hier. Klar, genau. Ja. Ich sage Gott, was es ist dort.
Herrensöhne, wie lange bleibt eure
Entscheidung?
So, vielleicht sollte das nur dargestellt werden, dass mit Herrensöhne eine Mehrzahl gemeint ist.
Das heißt Benei Ish. Ja. Ish heißt Mann. Also der Sohn des Mannes. Und zwar Ish, oft hat das den Sinn von Mann, hochgestellter Mann.
Ja.
Also die Benei Ish, das sind so hochgestellte und dann eben auch hier eingebildete Leute.
Aha.
Aber es ist nicht das gleiche wie Ben-Adam.
Ja.
Gut, ist das soweit klar oder noch eine Frage? Dann gehen wir weiter in Hezekiel 4. Ja, klar, bitte.
Sie haben das vorletzte Mal irgendwas erzählt von, ich habe einfach diesen Klang Ben Enosh im Ohr. Gibt es den nicht?
Nein.
Aber Sie haben doch...
ja, natürlich, ich weiß warum. Ja. Psalm 8, dort kommt das in der Mehrzahl vor.
Und das sagen
doch,
Sie
doch
der, dass das der Mensch ist, der durch die Sünde verderbt
ja,
ist. Der
richtig.
Ben Adam ist der... Mensch, wie er aus der Hand Gottes hervorgegangen
richtig. Ist. Richtig. Schlagen wir nochmal auf. Das ist Psalm 8, Vers 5. Beziehungsweise 4, je nach Bibelübersetzung. Dort heißt es, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Und des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast? Was ist der Mensch? Das ist... Was ist der Enosh? Mhm. Aber nicht Ben Enosh. Mhm. Einfach Enosh.
Und das ist richtig.
Das ist der Mensch mit dem Nebenbegriff sterblich, sündig,
genau, das
böse.
Das war ja.
Ganz genau. Das ist der Mensch schlechthin. Und dann wird als Gegensatz gesagt, und was ist der Ben Adam? Das ist der Messias, dass du auf ihn siehst.
Das ist also ein ganz wichtiger Unterschied.
Das ist der Unterschied, ja. Und eben hebräisch ist es eben Enosh und Daniel 7, 13 aramäisch Enash. Ja?
Wenn das jetzt im Hebräerbrief zitiert wird und beides auch den Herrn Jesus gilt, dann wäre das im ersten Fall eben das für uns zur Sünde gemacht. Oder?
Nein, das wird ja im Hebräerbrief nicht auf ihn bezogen, beides.
Also.
Sondern einfach der Begriff Menschensohn. Hebräer 2. Das wird einfach zitiert, Hebräer 2, Vers 6. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn siehst? Aber da wird nicht der Ausdruck der Mensch jetzt auf Jesus Christus bezogen, sondern es geht dann darum, der Menschensohn aus Psalm 8, dass das jetzt der Herr Jesus ist, der verherrlicht ist. Wird also ganz klar auf ihn bezogen, neutestamentlich. Aber nicht der Mensch, denn das kann sich nicht auf ihn beziehen. Enosh ist der sündige Mensch. Gut, noch etwas?
Kann denn dann auf Gläubige dieses Wort Ben Adam auch angewendet werden? Oder kommt es gar nicht so vor?
Ja, jetzt eben in Hesekiel dauernd. Da wird er, der Prophet, mit Ben Adam angesprochen.
Ja.
93 Mal. Und das ist aber eben typisch für Hesekiel. Denn die anderen 14 Mal, wo das Wort vorkommt, das ist im Rest des Alten Testaments. Und das Buch Hesekiel, das eben beginnt mit dem tiefen Eindruck der Größe und Herrlichkeit Gottes, zeigt uns, was ist ein Mensch. Das ist der Mensch, der unmittelbar sich vor Gott beugt, ihn anbetet und dann berufen wird zum Dienst. Das ist nach Gottes Gedanken ein wahrer Mensch. Gut, jetzt kommen wir zu Kapitel 4. Und auch da finden wir etwas Eigenartiges. Was denkt man zu diesem Theaterspielen des Propheten? Wie sollen wir uns das erklären, dass Gott ihm diese Aufträge gibt, anstatt einfach Predigten zu halten, solche Theateraufführungen zu machen, das über lange Zeit hinweg sogar. Und nicht nur Kapitel 4, wir werden gleich noch sehen, Kapitel 5, da geht das sogar noch weiter. Wie erklärt ihr euch das? Ist das nicht ein Widerspruch? Man soll das Wort predigen, aber alles Visuelle weglassen, ganz im Sinn des Lutherliedes. Das Wort, sie sollen lassen stehen und keinen Dank dafür haben. Also, ihr seid am Ball.
Sie hören ja nicht mehr auf das Wort.
Ja. Das wurde ihm ja klar gesagt, dass er eine schwere Aufgabe haben würde. Zwar werde er nicht zu einem Volk sprechen, das eine ganz schwierige Sprache hat. Also, das bezogen auf Missionsdienst, ist das oft eine fast unüberwindbare Barriere. Das soll nicht sein, aber dafür soll das Publikum so schwierig sein. Wenn widerspenstig sein, nicht hören wollen. Ja gut, aber dann können wir sagen, wenn sie nicht hören wollen, dann lassen wir es. Und das ist doch Ausdruck der tiefsten Gnade Gottes, dass er Hesekiel den Auftrag gibt, er soll gewisse Dinge machen, um dennoch ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Also das hat schon eine aktuelle Botschaft, weil die Parallele ist ja gewaltig. Auch wir haben hier in Europa auch nicht große Sprachbarrieren zu überbrücken oder in unserem eigenen Land. Das ist nicht das Problem, aber wir wissen, wir haben eine Gesellschaft um uns, die nicht mehr sensibel ist auf Gottes Wort.
Wäre eine Parallele hierzu jetzt das Reden in Gleichnissen bei Jesus, weil sie auch nicht hören wollten?
Ich würde sagen, eher ein Gegensatz. Denn in Matthäus 13 sagt der Herr, er spreche jetzt in Gleichnissen, damit sie hörend nicht hören und verstehen. Das war also ein Gericht, dass sie die Botschaft nicht mehr verstehen. Aber hier ist es gewissermaßen noch Gnade, damit die Aufmerksamkeit erweckt wird. Nun ist natürlich das immer die Frage, wie können wir jetzt das übertragen? Auf die heutige Zeit. Gott hat Hesekiel ein paar solche Anweisungen gegeben, konkret seiner Zeit, für seine Situation. Wie können wir das übertragen? Ich habe auch schon gehört, jemand hat argumentiert, also heute darf man sicher nichts mehr darstellen. Das sei Altes Testament. Und dann habe ich gesagt, ja, aber in Apostelgeschichte 21, der Prophet Agabus. Können wir das kurz aufschlagen? Apostelgeschichte 21, Verse 10 und 11.
Mehrere Tage blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach: Dies sagt der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überliefern.
Gleich noch Vers 12.
Als wir aber dies hörten, baten wir sowohl als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinabgehen möchte.
Ja, danke. Also, ein neutestamentlicher Prophet, der auch mit einem Gürtel operiert und so die Botschaft weitergibt. Dann sagt er, ja, das sei wieder etwas anderes. Aber, ich meine, was wir sagen können, Alt- und Neutestament, ich finde, wir Beispiele, wie mit einem Beispiel, wie mit, wie anschaulich etwas vorgeführt wurde. Aber was natürlich auch zu sagen ist, all diese Aufführungen sind eigentlich denkbar schlicht. Also es ist nicht irgendwie das Pompöse, das da hineinkommt. Aber anschaulich, was ist das schon besonders? Ein Gürtel nehmen und das ein Ende binden, das ist nicht eine riesen Theateraufführung mit Laser und Bombenrauch und so weiter. Ja? Nichts davon ist ganz schlicht. Und es wurde gebraucht von Agabus, um das gesprochene Wort zu unterstreichen, nicht zu ersetzen. Hesekiel selber hat ja auch eine Botschaft und wir haben sie schriftlich hier in dem Buch. Und die einfachen Aufführungen, die er machte, die sollten Aufmerksamkeit erwecken und das gesprochene Wort unterstreichen. Also es war sicher nicht so, dass das Bild das Wort erschlagen sollte. Denn Evangelium ist Wort Gottes. Aber wir sehen, es ist nicht prinzipiell etwas Falsches, wenn es durch etwas Anschauliches verständlich gemacht wird, unterstrichen wird. Zum Beispiel ein Evangelist, der in einer Fußgängerzone auf einem Stuhl steht und da ein Schild hat, ich bin ein höheres Wesen. Und er wartet, bis die Leute ihn ansprechen. Und sie sprechen ihn an. Und dann kann er mit ihnen über den Glauben sprechen. Ja, die Leute sprechen doch da von einem höheren Wesen. Er ist auch eins. Steht da auf dem Stuhl. Und dann kann er mit den Leuten ins Gespräch kommen über den Glauben. Und schließlich sind ja dann die Leute selber schuld, dass sie mit ihm gesprochen haben. Nicht er hat sie unerwünscht angesprochen. Oder derselbe hat auch schon gemacht, hat ein Bett in der Fußgängerzone aufgestellt, ist reingelegen und hat die Anschrift daneben gehabt, wer Jesus nicht kennt, hat das Leben verpennt. Aber die Botschaft ist ganz klar, sie kommt drüber. Also das würde ich sagen, ist doch ganz auf der Linie von Hesekiel. Aber das spricht sicher nicht das Wort für die so drastische Dinge bringen, wo schließlich das Bild das Wort erschlägt, sondern es soll es unterstützen.
Kann man in diesem Zusammenhang Galater 3, Vers 1 vielleicht noch anführen?
Ja.
Wo wir einen Ausdruck haben, der auch ein bisschen in diese Richtung geht. Da heißt es, oh Unverständlich.
Warte mal schnell, bis wir es aufgeschlagen haben.
Galater 3, Vers 1.
Ja, lies mal.
O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, der in Jesus Christus als Untereifigkeit vor Augen gemalt wurde? Dieses gemalt wurde, inwieweit kann man das bildlich verstehen? Oder ja, wie viel kann man da hineinlegen?
Gut, etwas vor Augen malen, der Ausdruck bezeichnet an sich die anschauliche Rede. Aber es drückt aus, dass Paulus so gepredigt hat, dass wirklich die Leute das realistisch vor sich gesehen haben. Und ich meine, das kann man auch mit hineinbringen. Wie soll man predigen? Zum Beispiel sollen die Hände auch eine Rolle spielen? Natürlich. Wir haben Hände bekommen, es gibt Völker, die können das besser als andere. Wissen wir, die Italiener haben das in ihrer Natur, viel mehr sie mit den Händen sprechen, aber das sind Mittel, die auch in der Predigt von Bedeutung sind. Denn wenn sie das Wort unterstreichen können, ja, dann ist es nützlich. Und dazu hat Gott uns solche Mittel gegeben, dass wir anschaulich hinüberbringen können. Und es geht auch in dieser Richtung, unser Sprechapparat ist so wunderbar von Gott konzipiert. Wir können ganz verschiedene Arten von Stimmlagen wählen. Wir können schnell sprechen, wir können etwas flüstern. Es gibt so viele Nuancen und all das dürfen wir ausnützen in der Predigt, wenn es nur hilft, das Wort Gottes eben anschaulicher, eindrücklicher, verständlicher hinüberzubringen. Es geht nicht darum, dass man einen Verkäufer-Rhetorikkurs besucht haben muss, bevor man predigen kann, damit man die Dinge eben verkaufen kann. Nein, aber es sind die Mittel, die Gott uns gegeben hat, in unserer Natur, wenn sie das Wort Gottes unterstreichen und helfen, rüberzubringen, dann ist das absolut biblisch, wie Paulus eben vor Augen gemalt hat. Und ich meine, vielleicht gibt es Leute, die denken, es sei besonders geistlich, wenn man ganz monoton spricht. Immer auf der gleichen Tonhöhe. Aber das ist nicht geistlich.
Oder es ist einschläfernd.
Ja, natürlich. Natürlich. Und Gott hat uns nicht eine solche Vielfalt an Möglichkeiten mit unserer Sprache gegeben, wenn er nicht wollte, dass wir sie brauchen.
Daher kommt ja auch gerade dieses Gleichmäßige und Eintönige, dass man mit Psalmodieren bezeichnet.
Ja, ganz genau, ganz genau. Und das Monotone schläfert ein.
Und das Tibetanische, Om Mani Padme Hum,
ja.
Alle diese gleichmäßigen Töne. Ich habe nochmal eine Frage zu dem Zeitpunkt, diesen 390 Tagen gleich Jahren.
Ja.
Ab wann rechnet dann Gott die Untreue Israels? Dann zurück, wer war 390 vor dem Punkt?
Ja, also darauf möchte ich sowieso kommen. Vielleicht nehmen wir zuerst die erste Demonstration von Ezekiel und dann kommen wir auf die Tage.
Okay, alles klar.
Also die erste Vorführung, können wir die kurz zusammenfassen, was musste ihr machen? Einfach, dass wir es kurz zusammenfassen in anderen Worten.
Stein die Stadt Jerusalem zeichnet.
Jawohl.
Und dann wie die Kinder am Strand Belagerungstürme bauen, Belagerungswall aufrichten, ein Heerlager, was auch immer das sei, gegen aufstellen, also Soldaten basteln und Sturmböcke errichten und das ringsherum.
Jawohl, und dann...
Das mit der eisernen Pfanne habe ich nicht verstanden.
Jawohl. Also irgendwie muss er noch eine eiserne Pfanne nehmen und die zwischen die Stadt und sich stellen.
Wir stellen uns da eine Bratpfanne vor, gell? Vielleicht ist es aber was anderes gewesen.
Ja, es muss etwas Massives aus Metall gewesen sein, das ist klar. Das gewissermaßen wie eine Trennwand bewirkt.
Vorhang.
Ja, ganz genau. Ja, was jetzt das bedeutet, da wollen wir gleich drauf kommen. Also das mal so muss er das vorspielen. Aber wir sehen, es sind einfache Mittel und es sind auch Mittel, die bald zur Hand waren. Ein Ziegelstein kann man schnell holen, eine Bratpfanne kann man auch schnell holen. Also er musste da nicht irgendwie speziell da groß die Handwerke bemühen. Es sind im Prinzip einfache Dinge. Und es gibt ein Buch mit Tipps, wie kann man etwas anschaulich darstellen. Und das Buch ist so konzipiert, dass es immer einfache Dinge sind, die man meistens irgendwie in einem Haushalt zur Hand bringen kann. Also es geht wirklich nicht ums Pompöse, aber wenn solche Dinge helfen können, gerade auch für Kinderarbeit und so, kann das sehr, sehr hilfreich sein. Und Ezekiel ist uns also ein Beispiel, dass wir ruhig mit solchen Dingen arbeiten dürfen. Nun, es geht darum, die endgültige Belagerung, die einige Jahre später kommen sollte, die zur Verwüstung der geliebten Stadt Jerusalem führen sollten, das sollte Ezekiel vorstellen. Und jetzt das mit der Pfanne. Das ist etwas, was uns erinnert an Jesaja 59, 2. Er stellt es ja zwischen die Stadt und sich. Und er ist ja Gottes Sprachrohr. Und die Stadt, das sind die Leute, das ist Israel, das nicht hört. Jesaja 59, 1 und 2. Liest jemand?
Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören. Sondern eure Missetaten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört.
Jawohl. Das drückt also diese Mauer der Trennung zwischen dem sündigen Menschen und Gott aus. Und weil diese Trennung nicht beseitigt wird, darum muss Jerusalem beseitigt worden ist, darum muss Jerusalem zugrunde gehen. Also eine sehr drastische Aussage. Und wenn wir aufschlagen, Klagelieder 3, wo Jeremia, der weinende Prophet, dann den Untergang Jerusalems beweint, beklagt, liest jemand Klagelieder 3, 43 und 44.
Du hast dich in Zorn gehüllt und hast uns verfolgt. Du hast hingemordet ohne Schonung. Du hast dich in eine Wolke gehüllt, sodass kein Gebet hindurchkam.
Jawohl. Hier eine Wolke. In Hesekiels Sprache eine eiserne Mauer. Noch drastischer.
Klagelieder Jeremia 3, Vers, was, welches Vers?
Das war 44. Klagelieder 3, Vers 44.
Bei mir geht es nur bis 120.
Kapitel 3.
Klagelieder.
Nicht Jeremia, Klagelieder.
Nach Jeremia kommt weiter. Ach so, ich habe das falsch eingeschrieben. Alles klar.
Könnte man auch noch einen Zusammenhang sehen zu Jeremia 1, Vers 18, wo der Herr zu ihm sagt, und ich siehe, ich mache dich heute zu einer eisernen Säule, wieder das ganze Land.
Gut, dort ist der Unterschied, es geht auch um Metall, aber um eine Säule. Und hier geht es gewissermaßen mit dieser Pfanne um eine Trennwand. Das ist ein anderes Bild. Säule ist drückt mehr aus, dass Jeremia von Gott eine Stabilität bekommen sollte, mit der er seinem Volk Widerstand leisten kann. Aber hier bei Hesekiel geht es gewissermaßen um die Mauer zwischen Gott und Jerusalem, das auszudrücken. Das sei ein Wahrzeichen dem Haus Israel. Und dann kommt Ezekiel 4,4, die zweite Vorführung. Können wir das mal kurz zusammenfassen, was da geschah? Jetzt kommen wir auf diese 390 Tage.
Er muss sich hinlegen, und zwar zunächst immer auf seine linke Seite.
Jawohl.
Und er muss so lange liegen bleiben, bis eine bestimmte Anzahl von Tagen verflossen sind. Nämlich 390 auf der linken Seite. Und das sei die Schuld des Hauses Israel, die vorher über Jahre ging. Ein Tag für ein Jahr Schuld.
Jawohl.
Und dann muss er sich auf die andere Seite legen und dort 40 Tage lang so liegen bleiben. Offensichtlich ist die Schuld von Juda etwas kleiner.
Also, jetzt ist die Frage, worauf beziehen sich diese 390 Tage, beziehungsweise diese 40 Tage? Und wie Sie gesagt haben, die 390 beziehen sich auf Israel. Das heißt also, was ist Israel im Gegensatz zu Juda?
Nordreich.
Das Nordreich, genau. Und Juda, das Südreich. Da haben wir auch schon die Erklärung für rechts und links. Rechts ist in der Sprache der Bibel auch die Seite des Nein, wir haben hier nicht.
Linke Seite.
Jawohl. Links ist Israel, ja? Und rechts ist Juda. Ja, das stimmt. Rechts ist die Seite des Südens und links des Nordens. Wieso?
Früher war das Weltbild anders, da war Süden oben.
Nee. Nein?
Aber Israel war aus der Stifts, aus dem Stiftsdenken. Es war nach Osten geöffnet und dann war links Norden und rechts.
Nein, das war rechts Norden. Ja, wenn man, wenn man in...
Nach Osten guckt, ist rechts Süden.
Ja, aber die Stiftshütte war nach Osten ausgerichtet, auch der Tempel, sodass man die aufgehende Sonne im Rücken hatte. Also wenn der Osten im Rücken ist, dann ist rechts Norden. Aber orientiert hat man sich geografisch immer nach dem Orient. Von daher kommt das. Orientieren kommt von Orient. Vorne ist der Osten. Die aufgehende Sonne, das ist vorne. Und darum wird auch in der Bibel wird gesprochen, der Name für Kedem, Osten, heißt das, was vorne ist. Kedem heißt von der Wurzel Kadam, heißt vorne sein. Also man orientiert sich nach dem Orient. Es gibt übrigens auch einen archäologischen Spezialatlas von Israel. Da sind die Karten alle so eingerichtet, dass Osten oben ist. Ja, aber das ist nützlich, wenn man das weiß. Das klärt nämlich manche Stellen in der Bibel mit den Himmelsrichtungen. Nur so nebenbei gesagt, Joel 2 können wir mal schnell aufschlagen. Da wird die zukünftige Invasion Israels beschrieben in der großen Drangsal. Liest jemand Joel 2, Vers 20?
Und ich werde den von Norden von euch entfernen und ihn in ein dürres und ödes Land vertreiben und seine Vorhut in das vordere Meer und seine Nachhut in das hintere Meer. Und sein Gestank wird aufsteigen und aufsteigen wird sein Verwesungsgeruch, denn groß getan hat er.
Jawohl. Jetzt haben wir hier das vordere Meer und das hintere Meer. Was ist das?
Das muss dann totes Meer und Mittelmeer sein.
Ja. Das vordere Meer, das ist das tote Meer, das hintere Meer ist das Mittelmeer. Aber das sind Ausdrücke, die könnte man nicht verstehen, wenn man nicht weiß, wie die Bibelsprachen, wie in den Bibelsprachen, wie man sich da orientiert. Und darum also, das rechts und links, das war für die Zuhörer damals kein Problem. Rechts weist eben hin auf den Süden, das Südreich Juda, links auf das Nordreich Israel. Ja?
Wie könnte man das dann jetzt einordnen, dass das Zelt genau umgekehrt
wird? Ja, das hängt damit zusammen. Das Zelt der Zusammenkunft, so wird die Stiftshütte ja genannt, über 140 Mal. Es geht um eine Begegnung mit dem Schöpfergott. Und darum sollte man der Sonne, der aufgehenden Sonne, die von den Heidenvölkern als Gott verehrt wurde, den Rücken zukehren. Oftmals, man muss darauf achten, wenn man mal in Ferien ist und so und irgendwo einen Ausgraben von einem Tempel besucht, oft sind die heidnischen Tempel gerade umgekehrt orientiert. Auch in Ägypten. So, dass der in den Tempel kommt, das Gesicht zur aufgehenden Sonne richtet. Und das soll Israel nicht. Darum kann man sagen, das Heiligtum Gottes in der Wüste, das war ein Protest, eine Demonstration gegen den Götzendienst der Heiden. Wir wollen nichts zu tun haben mit diesen Sonnengöttern. Das Aufgehen, das ist ja immer quasi das Aufleben eines Gottes. Und wenn die Sonne untergeht, das ist ihr Tod. Also, darum, das Interesse war bei den Heiden immer besonders auf die aufgehende Sonne gerichtet. Sogar bei den Römern heißt die Sonne geht unter, sol occidit, die Sonne stirbt. Das ist ein normaler Ausdruck im Lateinischen. Also, der Israelit dreht den Rücken der aufgehenden Sonne zu, weil er dem Schöpfergott begegnet und nicht der Schöpfung.
Er orientiert sich völlig anders.
Ja, also jetzt eben, darum habe ich nämlich vorhin gesagt, wie orientiert man sich geografisch? Aber wenn es um Anbetung geht, dann ist die Sonne, die aufgehende Sonne im Rücken. Das wird uns noch beschäftigen in Hesekiel 8. Ich greife schnell voraus. In Hesekiel 8 werden wir sehen, wie Hesekiel nach Israel gebracht wird, nach Jerusalem in den Tempel, und er sieht, welche Gräuel, welchen Götzendienst, welche Perversionen dort begangen worden sind. Und jetzt liest jemand Hesekiel 8, Vers 16.
Und er brachte mich in den inneren Vorhof des Hauses Jehovas. Und siehe, am Eingang des Tempels Jehovas, zwischen der Halle und dem Altar, waren 25 Männer. Ihre Rücken gegen den Tempel Jehovas und ihre Angesichter gegen Osten gerichtet. Und sie bückten sich gegen Osten hin vor der Sonne.
Ja, merkt man die Perversion. Die drehen den Rücken dem Heiligtum, dem eigentlichen Tempelhaus zu. Und zwar gab da zwischen der Halle, die Vorhalle, und dem Altar. Und sie schauen nach Osten hinüber. Also drehen dem Gott Israels den Rücken zu, damit sie die aufgehende Sonne verehren können. Und das ist übrigens auch in diesem Zusammenhang ist es auch zu sehen, wer schon an der Klagemauer war, ist ihm schon aufgefallen, dass niemand an der Klagemauer betet und dann sich dreht. Sondern wenn man, das ist die Klagemauer, man geht jetzt weg von der Klagemauer, dann macht man bis auf eine bestimmte Distanz und erst dann dreht man sich. Weil man Gott nicht den Rücken zuwenden möchte. Und das Gleiche ist auch im Tempel damals zur Zeit der Evangelien gewesen. Der große Osteingang in den Vorhof zu dem Altar, das war ein riesiges Tor, das Nikanor-Tor. Da gingen die Männer hinein. Aber wenn sie rauskamen, da gingen sie auf weiter außen durch kleine Türchen wieder raus, damit sie dem eigentlichen Tempelhaus nicht den Rücken zukehrten. Das hängt alles damit zusammen.
Aber es zeugt eben doch von einem ganz gewaltigen Respekt.
Ja, Ehrfurcht vor Gott, ganz genau. Ja, das ist, was man heute leider oft vermisst.
Und ich meine, das haben ja die weltlichen Herrscher der früheren Jahrhunderte übernommen. Man ging ja rückwärts aus dem Audienzraum raus, um dem Herrscher nicht den Rücken zuzudrehen.
Ja, das ist genau das. Wie viel mehr, wenn es um Gott geht?
Ich habe nur die Frage. Ja? Vor der Klagemauer, wenn wir dort vor der Klagemauer stehen, dann reicht das sieht man praktisch Richtung Osten.
Also ja.
Eigentlich in die Richtung, wo es ja nicht
ganz genau. Gut, wobei man sagen kann, gerade durch die Mauer sieht man den Osten überhaupt nicht, die aufgehende Sonne sieht man gar nicht. Aber das hängt damit zusammen, weil die Klagemauer als Überrest des einstigen Tempels ist die Mauer, die am nächsten des Allerheiligsten ist. Oder weil das Allerheiligste war nahe bei der Westmauer und weit von der Ostmauer. Darum ist man also hier quasi dem Ort der Gegenwart Gottes am nächsten. Darum eben auch diese Vorliebe für die Westmauer, die Klagemauer.
Ich habe auch noch eine Frage.
Ja?
Es gibt ja nicht nur die Verehrung der Sonne, sondern auch des Mondes. Gibt es da auch Hinweise über den Bau von Tempeln, die danach ausgerichtet wurden?
Ja, zum Beispiel in Ur in Chaldea, da wo Abraham herkam. Da hat man ja die Zikkurat, diesen Stufenturm, ausgegraben. Der war für den Mondgott bestimmt. Also Ur in Chaldea war ganz speziell der Mondverehrung gewidmet. Und daher kam Abraham. Josua 24 sagt ja, dass die Vorfahren Israels jenseits des Stromes, also jenseits des Euphrats, anderen Göttern gedient haben. Aus diesem Umfeld der Mondverehrung kam Abraham. Und das Ganze ist natürlich sehr aktuell heute, weil modern ist heute die Rückkehr zur Natur. Das ökologische, grüne Zeitalter. Es geht letztlich darum, dass die Natur mehr verehrt wird als Gott. Und wenn man kann wunderbarste Tierfilme und so sehen und dann hört man da und Kommentare wie die Natur hat der Hyäne so und so Muskeln gegeben im Hinterteil, dass sie, was erklärt ihr ganzes Verhalten, die Natur hat dauernd gegeben. Die Natur hat alles so wunderbar eingerichtet. Aber man hört nicht, Gott, der Schöpfer, hat das alles so eingerichtet. Das heißt, man schreibt der Natur Dinge zu, die nur Gott zuzuschreiben sind. Und das ist reiner Götzendienst. Und das wurde auch schon vorbereitet in der Aufklärungszeit. Jean-Jacques Rousseau mit seinem Retour à la Nature, zurück zur Natur. Das war alles eine Vorbereitung schließlich für das, was wir heute ernten. Also die Menschen wollen zurückkehren heute zur Schöpfung und sie wollen bereuen, was sie der Schöpfung alles Schlechtes angetan haben. Ja gut, aber niemand spricht vom Schöpfer. Und dass man zu ihm zurückkehren muss und dass wir bereuen müssen, was wir ihm alles angetan haben. Und darum ist das Götzendienst. Also darum, diese Dinge haben uns schon sehr viel zu sagen, auch heute. Ist unser Gesicht zum Schöpfer ausgerichtet oder zur Natur?
Was mich immer so erschüttert, ist dieses überall diese Verehrung des, ich sage jetzt mal Mond, was da alles gemacht wird, warum man das nicht machen soll und nur jenes, weil der Mond so oder so oder
ja,
so.
Ja, ja.
Das finde ich auch ganz schlimm.
Ja, das ist alles reiner Götzendienst, ja. Natürlich. Und dazu gehört dann auch die ganze Astrologie mit den Sternstellungen. Es ist Verehrung der Natur und Glaube an göttliche Kräfte in der Natur. Ja. Und darum war also das Heiltum Gottes, das Volk Israel hatte in der Stiftshütte und dann im Tempel, das war ein gewaltiges Zeugnis gegenüber der Heidenwelt. Das war ein Protest, ein engagierter Protest gegen den Götzendienst. Ja, sollten wir aber Pause machen. Machen wir vielleicht so 10 Minuten Pause. Wir kommen jetzt also zu diesen 390 Tagen der Ungerechtigkeit Israels und 40 Jahren für Juda. Das ist eine ganz schwierige Stelle. Und wenn man sich so die Kommentare anschaut, auch alte Kommentare, alles Mögliche ist schon vorgeschlagen worden, was das bedeuten könnte. Also man hat gesagt, das könnte ja sein, die 390 Jahre, das ist die Zeit ab Salomo, also ab dem Tode Salomos bis zur Zerstörung Jerusalems. Aber da kommt man nicht auf 390 Jahre.
Auf weniger?
Auf weniger, ja. 345 Jahre. Also geht nicht. Und man hat dann gedacht, die 40 Jahre, das könnte sich auf die Regierungszeit von Salomo beziehen. Ja, aber es geht nicht auf. Und dann ist auch noch das Problem, warum dann die 40 Jahre Juda und 390 Jahre Israel?
Denn damals war das Königreich ja noch, die beiden Königreiche noch vereinigt.
Ja, genau. Die war unter Salomo noch vereinigt. Und dann kommt dazu, es geht ja um die Ungerechtigkeit hier. Aber die Regierung Salomos war ja gerade eine Blütezeit. Am Ende seines Lebens wurde Salomo Gott untreu. Aber man kann nicht sagen, die 40 Jahre seien eine Zeit der Untreue gewesen. Geht also auch nicht auf. Dann haben wir auch schon versucht, den Zusammenhang zu sehen mit den 430 Jahren der Gefangenschaft in Ägypten, wie das erwähnt wird in 2. Mose 12, Vers 40. 430 Jahre Können wir das schnell aufschlagen? Zweite Mose 12. Vers 40. Liest es jemand?
Die Zeit des Aufenthaltes der Söhne Israel aber, die sie in Ägypten zugebracht hatten, betrug 430 Jahre.
Ja, und 430, das wäre 390 plus 40, oder? Aber auch das gibt wieder ein Problem. Warum ist es aber eingeteilt in 40 Jahre für Juda und 390 Jahre für Israel? Nun, ist einfach interessant, dass es so die gleiche Zeitdauer ergäbe wie diese Zahl da. Gut, Keil hat dann, ich glaube, es ist Keil gewesen, der hat argumentiert, 40 Jahre waren insofern speziell, das war nämlich die Zeit, in der Mose in der Wüste Midian war. Ja, da hat also schon 390 plus 40 spielt schon irgendwie eine Rolle, aber die Verteilung auf Israel und auf Juda ist hier ein bisschen unbefriedigend. Dann hat es auch schon den Gedanken gegeben, wir haben ja in 5. Mose 25, Vers 3 die Strafangabe, die Höchststrafe 40 Schläge. Und 390, das wäre 10 mal 39. Ich glaube, Paulus sagt doch in 2. Korinther 11, er hätte von den Juden 3 mal 40 Schläge weniger einen bekommen. Ja, das ist damals im Judentum die Höchststrafe gewesen. 40 Schläge weniger einen, also 39. Weil die Schläge wurden auch immer eingeteilt in zwei Drittel, ein Drittel. Zwei Drittel wurde auf den Rücken geschlagen mit der Peitsche. Die bestand übrigens aus Eselsleder und Rindsleder. In Anspielung auf Jesaja 1, ein Esel kennt seinen Herrn und der Ochse kennt seine Krippe, aber Israel kennt mich nicht. Und quasi der Treulose, der gestraft werden muss, ist wie ein Esel, wie ein Ochs. Darum muss die Zahl immer durch 3 teilbar sein, so wie 39, auch wenn es weniger waren, immer muss es durch 3 teilbar sein. Also es wäre die Strafe für die 10 Stämme, 10 mal 39, und Juda als der Königsstamm, aus dem der Messias kommen sollte, besonders verantwortlich, darum 40. Also schön, aber es wird hier nicht gesprochen von Schlägen, sondern von Tagen. Und Jahren. Also wenn da die Zahlen so ein bisschen ähnlich sind, es besteht auch da nicht ein direkter Zusammenhang. Also nur, also, um ein bisschen zu zeigen, wie die Sache recht schwierig ist. Nun, der Zusammenhang ist ja deutlich. Die erste Vorführung 1 bis 3, da geht es um die Belagerung und Zerstörung Jerusalems. Und jetzt haben wir gewissermaßen zwei Schuldner. Einerseits das Haus Israel und dann das Haus Juda. Jetzt könnte man die 390 Jahre speziell auf die Zeit des Götzendienstes beziehen. Also nicht, indem man sagt, ab dem Tode von Salomo und so weiter, sondern einfach, dass Gott die Jahre der Sünde Israels, das geht auch darüber hinaus, über Salomo hinaus, seit sie im Land sind, zusammenzählt und gewissermaßen in den 390 Tagen ist gewissermaßen das Maß voll und darum muss Jerusalem zerstört werden.
Also eine Addition aller Sündenzeiten von der Landnahme unter Josua.
Ja, ganz genau. Das wäre eine Möglichkeit. Das Problem ist, dass wir das natürlich nicht nachprüfen können. Ja. Aber das heißt noch nichts, wenn man etwas nicht nachprüfen kann. Und zweitens, Juda und diese 40 Tage, die 40 Jahre bedeuten, das ist interessant mit der nächsten Zerstörung Jerusalems. Denn schon der Talmud sagt ja, dass in den 40 Jahren vor der Zerstörung Jerusalems, im Jahr 70, da nahm Gott die Opfer in Jerusalem nicht mehr an. Zum Beispiel am großen Versöhnungstag, wenn der hohe Priester mit den Losen die Böcke auswählen musste, welcher Bock geschlachtet werden soll, damit man sein Blut ins Allerheiligste bringt, das Los für den Bock, für Gott, kam immer in die linke Hand. Anstatt rechts. Rechts war das Zeichen, dass Gott das Opfer annimmt. Kam immer links, in den 40 Jahren vor der Zerstörung Jerusalems. Und auch band man dem Bock, der in die Wüste sollte.
Das habe ich nicht verstanden. Ich meine, wieso kam es immer in die...
Also ich muss das erklären, wie es genau gegangen ist. Ich habe das schon früher erzählt, darum weiß ich nicht, wissen jetzt das alle oder nicht. Da wollte ich nicht so genau erklären. Also am Versöhnungstag wurde dem Hohenpriester eine Box gereicht. Er hatte vor sich die beiden Ziegenböcke. Die mussten ganz genau gleich sein. Dann nahm er mit einem Griff, mit beiden Händen, je ein Los aus der Box und legte sie den Böcken auf die Köpfe. Das waren so aufklappbare Lose und da stand für den Herrn und für den Bock, der weggeht. Und wenn das Los für den Herrn rechts kam, so verstand man das als Zeichen, dass Gott Israel vergeben wird. Und der Talmud sagt im Traktat Sanhedrin 39b, Joma 39b, über den Versöhnungstag, in den 40 Jahren vor der Zerstörung Jerusalems kam das Los nicht mehr in die rechte Hand. Also man wusste, Gott vergibt nicht mehr. Und wenn wir die Evangelien zur Hand nehmen, da sehen wir 40 Jahre vor Zerstörung Jerusalems, da war der Herr Jesus schon aufgetreten in Israel und da begannen schon die Führer Mordkomplotte gegen ihn zu schmieden. Im Jahr 32 wurde er gekreuzigt. Und nie mehr wurde das Opfer am Versöhnungstag akzeptiert. Also spielen diese 40 Jahre mit dem Auftreten Jesu und seine Ablehnung zunächst mal durch die Führer eine ganz entscheidende Rolle vor der Zerstörung Jerusalems. Und das war, Gott hat diese Zeit, diese 40 Jahre gegeben für Juda, um nochmals umzukehren. Das sind wir in der Apostelgeschichte. Jerusalem hat die große Chance bekommen am Anfang, umzukehren. Die Predigt von Petrus am Pfingsttag und auch weiterhin. Aber die große Masse hat diesen Ruf zur Umkehr nicht auf sich genommen, nicht wahrgenommen. Und das Volk vor Pilatus hat geschrien, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und da kommt noch dazu, dem Sündenbock, der dann in die Wüste gehen sollte, dem band man jeweils eine rot gefärbte Schnur um die Hörner. Und zwar in Anspielung an Jesaja 1, Vers 18. Wenn eure Sünden rot sind wie Scharlach, wie Schnee sollen sie weiß werden. Und der Talmud sagt, dass man immer wieder erlebt hat, wie wenn der Sündenbock gestorben ist in der Wüste, Judäa, dann wurde die Schnur weiß. Als Zeichen Gottes, wenn eure Sünden blutrot sind, sie sollen werden weiß wie Schnee. Aber der Talmud sagt an der gleichen Stelle, in den 40 Jahren vor der Zerstörung Jerusalems wurde die rot gefärbte Schnur nicht mehr weiß. Und im Licht davon ist natürlich dieser Schrei vor Pilatus, sein Blut komme über uns und unsere Kinder, erschreckend. Und da haben wir also einerseits die Zerstörung Jerusalems wegen Götzendienst zur Zeit von Hesekiel und dann haben wir die Zerstörung Jerusalems in Verbindung mit der Verwerfung des Messias im Jahr 70. Und diese beiden Zerstörungen Jerusalems, die in der ganzen Bibel hängen, die sehr eng zusammen. Das wird ein Schlüssel sein für alles weitere in Hesekiel. Dass wir diese beiden Zerstreuungen, die auf die Zerstörung gefolgt sind, dass wir die zusammen sehen. Denn, nicht wahr? Schon die 10 Stämme waren ja früher die Hauptsache deportiert worden. All die Überläufer, die kamen nach Jerusalem und dann 586 weg. Aber warum hat Gott nach 70 Jahren die Möglichkeit gegeben, wieder zurückzukehren? Das war eine zweite Chance, denn der Messias musste aus dem Stamm Juda kommen. Und das Volk sollte dem Messias im Land begegnen. Und er ist gekommen und hat ihn verworfen. Und dann kam wieder die Zerstörung und die Wegführung. Aber dann für fast 2000 Jahre. Und wir werden in Hesekiel oft sehen, wie der Prophet spricht über die Rückführung aus allen Völkern. Aber wir finden auch die Rückkehr nach der Gefangenschaft in Babel. Nicht wahr? Diese beiden Rückführungen, die gehören auch zusammen, so wie auch diese beiden Zerstörungen Jerusalems. Und so haben wir also hier quasi zwei Schuldenblöcke. Der erste Schuldenblock mit den 390 Tagen und der andere Schuldenblock mit den 40 Tagen. Aber alles ist eingebettet in Dinge, wo es um die Zerstörung Jerusalems geht. Denn jetzt kommt die nächste Vorführung ab Vers 9. Und da geht es wieder um die Zerstörung Jerusalems, nämlich um die Hungersnot, die ausbrechen soll während der Belagerung. Und beides hat es gegeben. Hungersnot damals, als Nebukadnezar Jerusalem zerstörte, 586 vor Christus, und als die Römer unter Titus im Jahr 70 nach Christus Jerusalem zerstörten. Also es ist beides im genau gleichen Zusammenhang drin eingebettet. Wir können vielleicht mal unser Frageblatt wieder zur Hand nehmen. Zu Kapitel 4. Dritte Frage. Liest du das, Peter?
Weshalb aß Hesekiel nur ca. 200 Gramm Brot pro Tag und weshalb trank er lediglich 6 Deziliter Wasser?
Ja, also wo steht das mit den 200 Gramm? Das ist einfach, ja?
Schäkel Brot.
Ja, also in Vers 10, Tagesration soll 20 Schäkel sein. Das entspricht eben dem Gewicht von ca. 200 Gramm. Ein Sechstel Hin, das entspricht etwa 6 Deziliter, 0,6 Liter. Nun, die Antwort ist nicht schwer.
Weil er die Hungersnot darstellen sollte.
Rationierung, genau. Und ich meine, 6 Deziliter im Nahen Osten, das ist nicht genug Flüssigkeit. 200 Gramm Brot, wer kann damit leben?
Das ist also auch schon ein Wunder, dass es überlebt hat, die 390 Tage bei der Ration.
Ja, gut, vielleicht hat er eine gute körperliche Konstitution. Ja.
Die Wassermenge ist eh zu wenig. Sprich, man muss mindestens 3 Liter Wasser trinken, selbst wenn man nichts isst.
Ja. Also.
Ja, der hat aber doch sicher auch nicht den ganzen Tag da gelegen, oder? 390 Tage jeden Tag. Vom Früh bis zum Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.
Ja gut, das kann natürlich, das wird uns ja nicht im Detail berichtet, wie er das ausgeführt hat. Ob er quasi zu gewissen Zeiten an einem Tag jeweils gekommen ist, um diese Vorführung zu machen, wieder weggegangen ist.
Ist aber doch stark zu vermuten, dass es so war, oder?
Also das können wir auf jeden Fall offen lassen, diese Möglichkeit, ja.
Natürlich. Also hier bei mir in der Fußnote steht, jeden Tag führte Hesekiel dieses Symbol einige Stunden lang aus. Also nicht permanent 24.
Ja, gut. Eben, das ist eine mögliche Erklärung. Also im Text selber können wir es nicht entnehmen. Aber so kann man sich das wohl denken. Übrigens, was hat er für Brot gegessen? Eigenartiges Brot, oder?
Vollkorn, sagt man heute.
Vollkorn, ja. Das ist sogar noch ein bisschen mehr als Vollkorn.
Vierkorn, ja.
Bohnen sogar waren drin. Es ist so, dass das begehrteste Mehl war Weizenmehl. Und Gersten, zum Beispiel das Gerstenmehl war verachtet. Das war das Brot der Armen. Aber eben wenn man zu wenig Weizen hat, dann ist man auch bereit, die nächste Qualität zu nehmen. Und darum darf er nicht einfach Weizenbrote machen, sondern mit Gerste und dann noch weiteren Ersatz, Bohnen, Linsen, Hirse, Spelt, vermischt. Also um deutlich zu machen, es geht um eine Belagerungszeit, wo man nicht mehr genug zu essen kriegt. Und noch schlimmer, Gott sagt, wie er das backen soll. Und das ist schon recht ungewöhnlich, Vers 12. Auf Ballen von Menschenkot. Reaktion von Hezekiel?
Genau wie der Petrus.
Ja! Petrus, der da in der Vision in Apostelgeschichte 10 unreines Fleisch essen sollte, sagt, nein, Herr, niemals habe ich. Das ist doch eigenartig, wenn Gott sagt, er ist der Herr der Tora, er kann sagen, was recht ist und was nicht. Er sagt, niemals, Herr. Oder Hesekiel, ach Herr, siehe, meine Seele ist nie verunreinigt worden. Und wie reagiert Gott?
Er geht auf ihn ein.
Ja, das ist nicht erstaunlich. Schön. Ja. Und das zeigt also, wie Gott die Konstitution von unserem Gewissen so hoch einstuft. Unser Gewissen ist ja auch durch Gewohnheit und so geprägt. Und wir sehen das auch schon bei den ersten Christen in der Apostelgeschichte, wie da, die konnten sich auch nicht sofort irgendwie vom Tempeldienst lösen. Obwohl das nicht mehr nötig gewesen wäre, in den Tempel zu gehen. Und trotzdem sehen wir, Gott hat sie während Jahrzehnten gelassen, den Tempeldienst weiter zu tun. Also die jüdischen Christen, die anderen, die Heidenchristen, die wurden sofort abgeschirmt. Ihr dürft ja nicht ins Judentum eingeführt werden. Ihr dürft euch nicht beschneiden lassen und so weiter. War ganz klar die Barriere aufgestellt. Aber für die jüdischen Christen, das war ein Schock. Man war so von klein auf so belehrt worden, das darf man essen und diese Dinge muss man tun und das muss man lassen. So, dass Gott diesem geforderten Gewissen nicht Gewalt angetan hat. Und so hatten sie Zeit, sich daran zu gewöhnen. Und bei Hesekiel sehen wir, Gott lässt ihn gewähren, denn sein Gewissen war so geformt, dass er irgendwie damit nicht leben konnte. Und wenn Gott schon unser Gewissen so achtet, dann sollten wir auch etwas davon lernen, wie wir unseren Brüdern und Schwestern begegnen, wenn sie in gewissen Dingen eine Gewissensnot empfinden, wo wir sagen, da besteht auch kein Grund, eine Gewissensnot zu haben. Aber Achtung, Respekt vor dem Gewissen, das unterschiedlich ausgeformt worden ist. Also schon sehr praktisch, würde ich sagen.
An einer Stelle, da steht doch auch, dass er eingedenk ist, dass wir Fleisch sind.
Ja.
Das ist auch eine Rücksichtsnahme, denke ich.
Ja, ganz bestimmt.
Unsere Schwachheiten entgegen, obwohl das Neutestamentlich steht, aber ich denke auch, dass das von Grund auf er den Menschen so entgegengekommen ist, dass er eben seiner Schwachheit sich auch erinnert.
Ja, ja. Sehr gut. Ja, gibt es noch andere Fragen? Zu Kapitel 4.
Ich hätte noch gern zu dem Brot nochmal nachgefragt.
Ja.
Musste das bloß, habe ich nicht verstanden, musste das bloß Hesekiel essen oder alles?
Ja, das gehört zu seiner Vorführung.
Nur er.
Er sollte das essen, ja. Um einfach zu zeigen, in welche Not die Jerusalem geraten würde durch den Hunger. Ja. Und es ist ja so, dass beides Mal in den Belagerungen von Jerusalem, zur Zeit Hesekiels und dann im Jahr 70, ist es zu Kannibalismus gekommen. Und also ganz schrecklich, übrigens auch angetönt in 5. Mose 68, in der Prophetie von Mose. Fünfte Mose 28. Ja, liest jemand mal Vers 54. Vers 53 schon. Also es geht im Zusammenhang um die Belagerung. Vers 49 wird beschrieben, wie die Römer kommen werden von ferne her, vom Ende der Erde her, eine Nation gegen dich. Gleich wie der Adler fliegt, eine Nation, deren Sprache du nicht verstehst, eine Nation harten Angesichts, welche die Person des Kreises nicht ansieht und des Knaben sich nicht erbarmt. Und dann wird gesagt, alle Städte werden ruiniert werden, Vers 52, und sie werden dich belagern in allen deinen Toren, bis deine Mauern, die hohen und festen, auf welche du vertraust, in deinem ganzen Land gefallen sind. Und jetzt kann jemand lesen, Vers 53.
Und in der Belagerung und in der Bedrängnis, womit dein Feind dich bedrängen wird, wirst du essen die Frucht deines Leibes, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, welche der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Der weiblichste und am meisten verzärtelste Mann unter dir, dessen Auge wird Scheel sehen auf seinen Bruder und auf das Weib seines Busens und auf die übrigen seiner Kinder, die er übrig behalten hat, dass er keinem von ihnen von dem Fleisch seiner Kinder geben wird, das er isst.
Ja, noch weiter.
Weil ihm nichts übrig geblieben ist in der Belagerung und in der Bedrängnis, womit dein Feind dich bedrängen wird, in allen deinen Toren. Die weichlichste unter dir und die verzärtelste, welche vor Verzärtelung und vor Verweichlichung nie versucht hat, ihre Fußsohle auf die Erde zu setzen, deren Auge wird Scheel sehen auf den Mann ihres Busens und auf ihren Sohn und auf ihre Tochter, wegen ihrer Nachgeburt, die zwischen ihren Beinen hervorgeht, und wegen ihrer Kinder, die sie gebiert, denn sie wird sie im Geheimen aufessen, aus Mangel an allem, in der Belagerung und in der Bedrängnis, womit dein Feind dich bedrängen wird in deinen Toren.
Ja, furchtbar. Und es ist in beiden Fällen geschehen. Übrigens auch hier wieder in 5. Mose 28. Ich habe gesagt, ab Vers 49 wird beschrieben die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70. Jeder Vers hat sich erfüllt. Und das 1500 Jahre vor Christus, prophezeit. Und in Vers 36, dort haben wir die Zerstörung Jerusalems, die Zeit der Zerstörung Jerusalems und unter Nebukadnezar. Liest jemand vielleicht noch Vers 36 dazu?
Der Herr wird dich und deinen König, den du nicht über dich setzen wirst, zu einer Nation wegführen, die du nicht gekannt hast, du und deine Väter. Und du wirst dort anderen Göttern, Göttern aus Holz und Stein dienen.
Ja, das ist die Wegführung nach Babylon. Während eben ab Vers 49, das ist die Wegführung unter die Völker, lesen Sie noch Vers 64.
Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde.
Ja, das reicht.
Und du wirst dort anderen Göttern dienen.
Sehen wir, das sind markante Punkte der Heilsgeschichte, die Zerstörung Jerusalems und die Wegführung nach Babylon, die Zerstörung Jerusalems und die Wegführung unter alle Völker.
Ich habe so eine Frage.
Ja?
Das ist ja eine Situation, die eigentlich dargestellt wird vor schon Mitgeführten. Und auch da im Zusammenhang vielleicht sehen zu Jeremia 29, wo innerhalb der Weggeführten auch falsche Propheten waren, die möglicherweise gesagt haben, das geht wieder gut mit Jerusalem, wir werden da vorzeitig wieder zurückkehren. Und dass hier eben besonders betont werden muss, die Zerstörung wird tatsächlich kommen.
Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Wir können das vielleicht nochmals in Erinnerung rufen. 605 vor Christus hat Nebukadnezar zum ersten Mal Jerusalem belagert. Und da gingen vor allem Adlige in die Gefangenschaft. Daniel und seine Freunde waren mit dabei. Dann kam eine zweite Belagerung, 597. Da wurde wieder eine Elite weggeführt aus Jerusalem, aber das Leben ging dort weiter. Und da war zum Beispiel Hesekiel mit dabei. Und diese Weggeführten da, denen dient Hesekiel. Natürlich, falsche Propheten haben Hoffnung in den Umlauf gesetzt, es wird alles wieder gut werden, wir werden wieder zurückkehren, es wird keine Zerstörung Jerusalems geben, Frieden, Frieden. Und Jeremia sagt, da ist doch kein Friede. Und Hesekiel muss ihnen sagen, schaut, es kommt zur Katastrophe. Und so kam es dann schließlich 586, das war die dritte Phase unter Nebukadnezar, zur totalen Zerstörung. Und wirklich bis eine Zerschmetterung, die so weit ging, dass Menschen bis zum Kannibalismus runterkamen. Und unter diesem Eindruck schrieb dann Jeremia eben der weinende Prophet, die Klagelieder. Wo auch das, den Kannibalismus nochmal erwähnt in den Klageliedern. Ja, noch eine Frage?
Ja, sagt Gott nicht in den Psalmen auch eine Art des Gerichts an, ich werde sein Haus soll werden zur Kotstätte. Also das Allerverächtlichste, was man denken kann, kommt hier wieder vor bei dem Abkochen von...
Ja, das ist noch der Punkt, das sollten wir noch erwähnen. Diese Speise soll quasi unrein sein. Und damit wird illustriert, was wir im Propheten Hosea finden. Können wir das kurz aufschlagen?
Und zwar wo?
Hosea 9. Kann jemand lesen? 9, 3 bis 4.
Sie werden nicht im Lande Jehovas bleiben, sondern Ephraim wird nach Ägypten zurückkehren und sie werden Unreines essen in Assyrien. Sie werden Jehova keinen Wein spenden und ihre Schlachtopfer werden ihm nicht angenehm sein. Wie Trauerspeise wird es ihnen sein, alle, die davon essen, werden sich verunreinigen, denn für ihren Hunger wird ihre Speise sein. In das Haus Jehovas wird sie nicht kommen.
Gut, hier geht es im Zusammenhang um die 10 Stämme, die weggeführt wurden nach Assyrien. Und der Prophet sagt voraus, und sie werden unreines Essen in Assyrien. Und das ist ja immer das Problem gewesen für Juden seit der Wegführung unter die Völker. Wo können sie koschere Nahrung bekommen? In welchem Restaurant kriegen Sie in Deutschland koschere Nahrung? Das ist ein echtes Problem für gesetzestreue Juden. Und so sind natürlich viele, haben gesehen, wir müssen uns irgendwie der Situation anpassen und haben Kompromisse machen müssen. Das ist genau der Punkt. Ihr werdet unreines essen müssen als Folge der Zerstörung Jerusalems.
Aber diese Geschichte wird gleichzeitig im heutigen Israel, die kriegen ja eine Zulassung, ein Diplom, dass sie koscheres Essen zubereiten, die Restaurationen
ja, und Hotels. Klar.
Und wenn messianische Juden in einem Hotel sich versammeln wollen, dann gehen dann die orthodoxen Juden hin und sagen dem Eigentümer, pass mal auf, das sagen wir dem Rabbiat, und du kriegst deine Koscherlizenz entzogen, wenn du denen weiterhin Heimstand gibst.
Ja, ja, da gibt es ganz massiven Missbrauch und es gibt auch Bestechung
und, ja,
für solche Dinge. Ja, ja.
Die nehmen erhebliche Preise für die Koscher-Bestätigung.
Ja, ja, ja. Nun, das ist die Situation jetzt heute im Land, aber 2000 Jahre hat sich das, war das ein echtes Problem. Und in diesem Licht dürfen wir auch die Geschichte von Daniel jetzt sehen. Der Teenager Daniel kommt mit seinen Freunden nach Babylon und jetzt sollte er die Speise des Königs essen. Aber er hat sich geweigert. Das ist umso erstaunlicher, denn Daniel muss ein Teenie gewesen sein in der Zeit. Und Papa und Mama waren nicht da, die ihm sagten, du isst nur koscher. Sondern er geht selber hin und sagt, kannst du es nicht mal mit uns versuchen, 10 Tage Gemüse und Wasser. Und der Herr gab ihm Gelingen. Aber das war quasi der Weg von einzelnen Treuen, jetzt wie Daniel. Aber die Gerichtsaussage Hesekiels ist, ihr geht unter die Völker und ihr müsst Unreines essen. Gut, der Sinn ist natürlich auch der, was wollt ihr reine Speise essen und dabei ist euer Leben mit Gott in Unordnung. Das ist alles nur noch Formsache, alles nur noch Farce. Und so gibt es natürlich auch im orthodoxen Judentum so viel, dass das nur äußerliches Getue ist. Und daran kann Gott keinen Gefallen haben. So ist das zu sehen, Gott als Gericht lässt er sie unreines essen, weil sie ja sowieso nicht um wirkliche Heiligkeit in ihrem Leben bemüht sind. Ja, es ist Zeit. Wollen wir noch etwas singen zum Schluss?